So vielen Dank für diesen wunderbaren Lobpreis. Das ist so schön, den Herrn anzubeten, den Herrn zu preisen. Ich glaube, der Herr, der hat sehr, sehr viel Freude daran, wenn wir ihm Loblieder singen, wenn wir ihn anbeten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist und danke, dass du wirkst an uns, dass du niemals aufhörst, an unserem Herzen zu wirken. Und dass du uns immer mehr in dein Bild verwandelst, Jesus. Und das bete ich auch jetzt für diese Zeit, dass deine Herrlichkeit und dass deine Schönheit immer mehr auf jeden von uns aufstrahlt. Danke, Jesus. Amen. So, ich freue mich sehr, dass sehr viele Kinder da sind. Ihr Kinder, wenn es euch zu langweilig wird, wenn der Onkel so lange redet hier vorne, dann könnt ihr einfach rausgehen oder runter, oder wenn es die Eltern erlauben. Also, das Geheimnis des Abendmahls. Ja, das ist das Thema, so habe ich das mal genannt. Und ich glaube, dass wir dieses Geheimnis auf dieser Welt nie bis zum Letzten verstehen werden. Und auch wenn wir heute aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen und ihr gesagt habt, der erzählt uns jetzt, wie es geht, wie wir es verstehen können, dann muss ich euch leider schon vorher enttäuschen. Wir werden es bis zum Ende nie erfassen können. Diese Tiefe des Geheimnisses, was da drin steckt im Abendmahl. Und es geht, glaube ich, nicht darum, dass wir etwas verstehen. Ich glaube, es geht darum, dass wir immer tiefer in diese Liebe von Jesus hineingezogen werden. Es geht nicht um etwas, es geht um jemanden, nämlich um unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und das glaube ich, dass diese Stunde auch dazu dienen kann, dass wir vielleicht ein Stück tiefer ihm begegnen können in seiner Liebe. Ich finde es so genial, dass ich zwei junge Freunde gewinnen durfte, mit mir etwas zu machen, nämlich was vorzulesen. Und ich würde mal den Felix und die Paula nach vorne bitten, die lesen uns jetzt mal was vor, wo es ums Abendmahl geht. Und ich finde es so schön, dass ihr das macht. Wunderbar. Kommt her.
Das Abendmahl. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet uns das Passahlamm, damit wir es essen. Sie aber fragten: Wo willst du, dass wir es bereiten? Er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug, folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist. Dort bereitet ihr es. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, das Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.
Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm nicht die Beine, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und der weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt.
Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen.
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.
Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist das wahre Blut, die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm.
Super. Wunderbar. Danke, dass ihr gelesen habt. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ihr habt den echten Applaus verdient. Ja. Also, ich finde es ganz schön, dass der Felix und die Paula uns das gelesen haben. Und ich habe mir nämlich das so gedacht: Das Abendmahl ist, wie gesagt, ein Geheimnis, und wir müssen uns diesem Geheimnis kindlich nähern. Also Kinder, das weiß jeder, der Kinder hat oder irgendwann erzogen hat, Kinder bringen eine Offenheit mit, und Kinder beurteilen nicht schon vorher, ja, was könnte das sein, und Kinder wollen Neues entdecken, und Kinder lieben es auch, beschenkt zu werden. Zumindest war es bei unseren Kindern so. Und Kinder lieben es auch, geliebt zu werden, in den Arm der Mama zu kommen. Gestern, also unsere Jüngste, die ist jetzt 16, aber die liebt es immer noch, in den Arm der Mama zu kommen. Da hat sie sich gestern wieder so, ich dachte, pass auf, dass der Stuhl nicht zusammenbricht, wenn er beide drauf sitzt. Ja. Genau, und diese kindliche Spur müssen wir bei dem Geheimnis des Abendmahls folgen. Also wenn wir kommen und sagen, ja, wie ist das zu verstehen? Und also wir müssen mit einer gewissen Offenheit, mit einer kindlichen Offenheit, mit einer Entdeckerfreude kommen. Was ist da das Geheimnis? Und Geheimnis, das ist ja wirklich was, was wir auch von Kindern lernen können, dort zu suchen und auch mit Erwartungen zu kommen. Und dann werden wir etwas von Jesus empfangen. Wenn wir mit einer Haltung des Beurteilens oder des Verstehenwollens oder kommen, dann ist es schwierig. Und deshalb habe ich gedacht, Kinder, die bringen etwas mit von dem, was wir von ihnen lernen können, nämlich von dieser kindlichen Offenheit. Und deshalb möchte ich auch am Anfang zwei sehr kindliche Zitate stellen, nämlich das eine von Carlo Acutis, der am 12. Oktober 2006 im Alter von 15 Jahren an Leukämie gestorben ist. Und er sagte, das war ein Junge, der ist von der katholischen Kirche dann selig gesprochen worden, ein Italiener, und er hat sehr viel das Abendmahl gehalten, gefeiert, als 15-Jähriger. Und er sagt, je mehr wir die Eucharistie, also das Abendmahl, empfangen, desto mehr werden wir wie Jesus werden, sodass wir auf Erden einen Vorgeschmack auf den Himmel haben werden. Also ich finde dieses Zitat so wunderbar. Dieser Carlo Acutis wurde dann von der katholischen Kirche heilig gesprochen. Das zweite Zitat stammt von einem, der hat vor längerer Zeit gelebt, dem sogenannten Pfarrer von Ars, hat gelebt von 1786 bis 1859 in Frankreich, in einem kleinen Ort. Und dieser Pfarrer von Ars, er galt als einfältig, als kindlich naiv, war lernbehindert, aber hat unzählige Menschen zu Jesus gebracht. Und dieser Pfarrer von Ars hat gesagt, es gibt nichts, was der Eucharistie, also das, dem Abendmahl, gleich käme. Stellt man alle guten Werke der Welt einer Kommunion, einem Abendmahl gegenüber, das ist wie ein Staubkörnchen neben einem Gebirge. Also so eine Dimension, so hat er das Abendmahl beschrieben, einem Berg oder ein Gebirge gegen ein Staubkörnchen. Das Abendmahl scheint also eine große geistliche Bedeutung zu haben, der wir uns wahrscheinlich gar nicht so bewusst sind. Welche Bedeutung hat es für uns, hat es für mich? Und dann habe ich vielleicht das letzte Mal das Abendmahl gefeiert. Wir sind ja aufgewachsen, ich weiß nicht, zumindest in meiner Tradition, dass das Abendmahl irgendwie verbinden mit dem Gottesdienst. Wird wahrscheinlich in der Baptistengemeinde auch ähnlich sein. Die Praxis, wie wir das Abendmahl feiern, weicht jedoch sehr stark von der Bedeutung des Abendmahls ab und auch der, wie die ersten Christen das Abendmahl gefeiert haben und welche Bedeutung die ersten Christen dem Abendmahl geschenkt haben. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 42, und ich finde es immer wieder wichtig, dass wir so nah wie möglich ans Original rangehen, also zu den ersten Christen, weil die so mit Jesus da noch unterwegs und dann, genau. Also sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen, im Abendmahl und im Gebet. Also sie blieben beständig und dann heißt es weiter, sie waren täglich beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Also hier wird eins deutlich, dass die Häufigkeit bei den ersten Christen mehr war, also täglich, und dass auch der Ort anders war, wie wir das erleben, nämlich hier und dort in den Häusern brachen sie das Brot. Also das schon mal vorab. Ich möchte jetzt kurz zu dem Ursprung des Abendmahls was sagen. Der Ursprung des Abendmahls, es wird wahrscheinlich für euch nichts Neues sein, hier ihr seid bibelfest, vielleicht bibelfester als ich, der liegt im jüdischen Passafest. Und das ist schon ganz wichtig, dass das Abendmahl ein Fest ist. Ein Fest. Wir haben letzte Woche Hochzeit gefeiert bei meiner zweiten Tochter. Das war sehr, sehr fröhlich, sehr, sehr freudig. Ein Fest hat immer etwas mit Freude zu tun, zumindest glaube ich, ist es so. Und da können wir auch schon was sehen, was manchmal vielleicht uns gar nicht so bewusst ist. Das Abendmahl ist ein Fest. Das hat den Ursprung in einem Fest, nämlich dem Passafest, wo die Juden ein Fest der Befreiung von der Sklaverei aus Ägypten gefeiert haben. Also Befreiung, ein Fest zur Befreiung zu feiern. Und diese Symbole, die da vorkommen in diesen jüdischen Festen, die haben große Bedeutung. So auch die Symbole in dem Passafest. Die Juden haben es nur nicht gecheckt über die ganze Zeit, dass all die Symbole auf Jesus hinweisen. Da ist das wichtigste Symbol ist natürlich das Lamm, was zum Passafest geschlachtet wird, das Passalamm, und dann von der Familie gegessen wurde. Das Blut wurde an die Türpfosten als Schutz vor dem Todesengel gestrichen. Und so liegen in diesem Passafest so viele Hinweise schon auf Jesus, auf das eigentliche Lamm Gottes, wie es Johannes der Täufer dann mal Jesus bezeichnet. An diesem Fest wurde das Volk Israel aus Ägypten befreit. Und nun befreit Jesus nicht nur ein Volk, sondern die gesamte Menschheit aus der Knechtschaft, der Sünde und des Todes. Das Blut des Lammes wurde an die Türen gestrichen und die Familie wurde dadurch gerettet. Und wer das Blut von Jesus in Anspruch nimmt, der ist gerettet. Doch das Abendmahl hat seinen Ursprung in dieser Eingangszeremonie des Passafestes und das hat Jesus dann auch mit seinen Freunden da an dem Abend vorher noch gemacht. Er hat gesagt, mich hat herzlich verlangt, alleine diese Worte, mich hat herzlich verlangt, dieses Mahl mit euch zu feiern. Da gab es zum Beispiel so einen Teller, ich habe mal ein bisschen was mitgebracht, diesen sogenannten Sederabend haben die da gefeiert und das ist dieser sogenannte Sederteller, wo da diese Schälchen drin sein, das kann ich jetzt nicht alles erklären, aber da lagen dann in diesem sogenannten Sederteller diese Symbole, jetzt komme ich mit meinen Zetteln her, ich brauche ja Assistenten, Quatsch. In diesem Sederteller lagen dann diese Symbole, zum Beispiel diese Lammkeule oder das bittere Kraut oder das Salzwasser oder dieses rötliche Mus oder das hartgekochte Ei. Das hat alles eine Bedeutung. Kann ich jetzt nicht in Einzelnen drauf eingehen. Und dann gab es an diesem Sederabend noch diese Matzen, dieses ungesäuerte Brot, ganz flach gebacken und auch Löcher drin. Und genau so war das damals, dass diese Löcher auch für die Wunden von Jesus da schon galten. Die haben das nur nicht verstanden alles, was das und gab es drei Matzen. Die mittlere Matze wurde gebrochen, auch als Zeichen, dass der Leib von Jesus gebrochen wird. Das haben die über Jahrhunderte gefeiert, haben es nicht verstanden, was da drin liegt. Aber in dem lag schon was drin, was auf Jesus hindeutete. Und dann gibt es am Sederabend, werden 4 Gläser Wein getrunken, 4 Becher Wein. Wir haben das dieses Jahr gefeiert, dieses Sederabend mit einem Freund. Und ich habe dann gesagt, du, 4 Gläser Wein ist schon ganz schön heftig. Also die waren auch voll, die Gläser. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, also nächstes Mal müssen wir kleinere Gläser nehmen. Das wird gefährlich. Zum Glück waren die Gläser nicht so voll wie das. Also ich meine, dann wäre es wahrscheinlich ganz sehr lustig geworden. Das hat aber, also das hat eine Bedeutung. Also diese Gläser werden getrunken an dem Abend und das hat auch Jesus so gemacht. Der erste Becher ist der Becher der Heiligung. Das zweite Glas ist der Glas, der Becher des Gerichtes. Und bevor nun die Mahlzeit beginnt, wie gesagt, wird diese mittlere Matze gebrochen. Und dann wird nach der Mahlzeit traditionell das dritte Glas Wein getrunken. Und im dritten Glas Wein, und das ist jetzt wichtig für uns, im dritten Glas Wein gibt Jesus eine neue Bedeutung. Das ist nämlich der sogenannte Becher oder der Kelch der Erlösung, so wurde da genannt. Und dem Becher der Erlösung gibt Jesus eine neue Bedeutung und sagt über den dritten Kelch, das ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut, trinkt alle daraus. So hat es angefangen. Das war der Ursprung des Abendmahls. Dann kommt noch der vierte Becher, der Becher des Lobpreises. Wie gesagt, dann waren sie alle ganz glücklich und fröhlich und haben sehr viel Wein getrunken an diesem Abend. Das war der Ursprung unseres Abendmahls. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Und dieses Fest wurde über Jahrhunderte gefeiert, nur haben die Juden nicht ganz die Bedeutung gekannt, haben nur zurückgeschaut und haben nicht nach vorn geschaut, was es alles bedeuten sollte noch. Ein zweiter Punkt. Das war der Ursprung des Abendmahls. Ein zweiter Punkt zur Geschichte des Abendmahls. Ist es ein Ritual oder ist es göttliche Wirklichkeit? Die ersten Christen hatten, habe ich schon gesagt, für die Beziehung mit Jesus 4 entscheidende Säulen. Die Lehre der Apostel, das Gebet, die Gemeinschaft und das Abendmahl. Und diese 4 Säulen sind für jeden Christen von uns von entscheidender Bedeutung. Diese 4 Säulen. So wird das Abendmahl sehr viel mehr als ein Ritual. Im Abendmahl ist Jesus gegenwärtig. Und das war auch dieser Grund, weil sie gesagt, Jesus, wir sehen dich nicht mehr hier auf dieser Erde, aber wir wollen, dass du hier bist, mitten unter uns. Und deshalb haben die das so häufig gefeiert, haben gesagt, wir wollen diese Gemeinschaft mit Jesus. Diese Gegenwart von Jesus lässt uns seine Kraft, lässt uns seine Liebe, lässt uns einfach ihn selbst sehr tief begegnen. Und das ist der Grund, warum die das so oft wollten, weil sie so oft mit Jesus Gemeinschaft haben wollten. Und so bekommen wir im Abendmahl alles, alles, was wir zu unserem geistlichen Leben brauchen, nämlich Jesus Christus selbst. Er ist da. Es ist nicht nur ein Ritual, was man so macht. Es ist göttliche Wirklichkeit unter uns. Doch über die vielen unterschiedlichen Entwicklungen der Kirche, wie das dann so ging, ist aus dieser Kraftquelle der Gegenwart von Jesus Christus einfach so ein Ritual geworden, wie das manchmal so im geistlichen Leben ist. Ne? Man fängt schön an, im Geist beginnt man, und der Paulus sagt, wollt ihr im Fleisch enden? Das stehen wir immer in der Gefahr, dass wir im Fleisch enden. Und so gab es dann in der Kirchengeschichte mehrere Auseinandersetzungen über das Verständnis von Abendmahl, über wie muss man das machen und was ist da nun eigentlich und so. Und wie gesagt, da kann man ganze Bücher, ganze Bände darüber lesen, aber etwas vielleicht mal noch erwähnt. So gab es zum Beispiel den großen Abendmahlstreit im 9. Jahrhundert. Also war ein fränkischer Benediktinermensch namens Radbertus hieß er. Und der hat eine Lehre eingeführt, diese sogenannte, mal sehen, ob ich es rausbringe, diese sogenannte Lehre der Transsubstantiation. Also bedeutet, dass die Verwandlung von Brot und Wein, also das ist ja Brot und Wein, wirklich eine Wandlung ist in Fleisch und Blut. Dahinter stehen auch so manche abergläubische Vorstellungen, dass man den Göttern Flüssigkeiten geweiht hat und dann so. Und dann hat dieser Radbertus das so eingeführt und es ist dann im Jahre 1215 auf dem Konzil in Rom ist diese Lehre offiziell bestätigt worden von der katholischen Kirche und ist auch bis heute nach katholischem Verständnis so, dass, wenn das Glöckchen klingelt in der Messe, die Wandlung stattfindet und der Priester diese Worte spricht, Leib Christi und Blut Christi, dass es sich tatsächlich verwandelt in einen anderen Stoff, nämlich in Fleisch und Blut. Man muss es stehen lassen und ich will darüber auch kein Urteil fällen. Der Kirchenvater Augustinus und auch Luther sagen, dass man im Abendmahl wirklich Leib und Blut empfängt, lehnen aber die Lehre von der Verwandlung ab. Also, dass Christus gegenwärtig ist in Leib und Blut, aber in geistlicher Wirklichkeit. Ähnlich sieht es der Reformator Calvin, dass Christus im Abendmahl geistlich gegenwärtig ist. Der Reformator Zwingli hat es nur als Erinnerung, als praktisch als Erinnerung symbolisch gemeint, dass nicht Christus zwangsläufig anwesend ist. So war das Verständnis von Zwingli. Und so gab es über die ganze Zeit immer wieder so verschiedene Vorstellungen, verschiedene Auffassungen, verschiedene Meinungen. Und man hat sich gestritten, wie das manchmal unter Christen so ist, dass man sich streitet. Nein, das ist richtig, das ist richtig und das ist richtig. Und ich glaube, dass wir es einfach doch mit den ersten Christen halten sollten. Das Abendmahl ist kein bloßes Ritual, sondern eine innige Vereinigung des menschlichen Geistes mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist. Es ist pure Liebe und ist dieses Geliebtwerden in Jesus Christus. Und er ist gegenwärtig. Also es ist nicht nur einfach, ja, wir denken jetzt mal dran. Nein, er ist gegenwärtig in Brot und Wein. Wie ist nun das Abendmahl wirklich zu verstehen? Dieser Punkt bei vielen Christen, bei mir auch, herrschte darüber manchmal sehr viel Ahnungslosigkeit. Und ich glaube, ja, das ist weithin so. Ob ich es jetzt nun feiere oder nicht, ob ich es einmal im Jahr mache oder nicht, das hat jetzt für mein geistliches Leben nicht so eine ganz große Bedeutung. Und gerade in den letzten beiden Jahren, als diese Corona-Zeit war, wurde aus hygienischen Gründen in vielen Gemeinden auf das Abendmahl verzichtet. Oder man hat es dann ganz eigenartig mit Pinzette und was weiß ich alles. Also doch, diese Haltung, die ist verhängnisvoll. Denn durch das Nicht-Empfangen des Abendmahls werden Christen geistlich schwach. Jesus wird gefragt von den Juden, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Die Juden waren fasziniert, was Jesus gemacht hat. Das ist ein krasser Typ, der macht Wunder. Wir wollen das auch irgendwie und fragen ihn, wie geht es Jesus? Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Und es ist interessant, dass Jesus auf diese Frage, wie das geht mit den Werken Gottes, genau das antwortet, was uns vorhin der Felix gelesen hat, nämlich wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Also mit anderen Worten, er wollte sagen, du musst ganz nah bei mir sein. Ich in dir, du in mir. Und dann wird es funktionieren mit den Werken Gottes. Mit anderen Worten, es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen göttlichen Werken, Wunder zu tun, mit dem Nehmen des Abendmahls, nämlich mit der Vereinigung mit Christus. Und dabei müssen wir Folgendes verstehen. Wir bestehen aus Leib, Seele und Geist. So wie wir, wenn wir natürlich geboren werden und in diese Welt kommen, dann brauchen wir erst Muttermilch und dann irgendwann Brei und so, dass wir wachsen, dass unser natürlicher Mensch wächst. Und wenn wir auf Arbeit gehen, arbeiten oder so, überhaupt leben wollen, dann brauchen wir Nahrung. Ohne das geht's nicht. Und so ist es auch im Geistlichen. Da wird unser geistlicher Mensch geboren durch Wiedergeburt und es entsteht was ganz Neues. Doch dieser geistliche Mensch, der braucht auch Nahrung. Der kommt nicht ohne Nahrung aus. Und wir können einfach nicht wachsen, wenn wir keine Nahrung haben, wie es im Natürlichen auch nicht geht. Und wenn der Geist in uns schwach ist, dann ist auch das geistliche Leben schwach. Die Nahrung für unseren Geist ist zum einen das Wort Gottes und zum anderen die tiefe Verbindung mit Jesus selbst, nämlich, dass wir das Abendmahl nehmen. So sind sein Leib und Blut Christi neben dem Wort Gottes die geistliche Nahrung für unseren geistlichen Menschen. Brot und Wein im Abendmahl ist kein Ritual, sondern real in der unsichtbaren geistlichen Welt. Im Natürlichen trinken wir Wein oder Traubensaft und essen Brot. Doch im Unsichtbaren sind Leib und Blut Jesus Christus gegenwärtig. Unser Geist trinkt Blut und wir werden eins mit Jesus. Und so wird das Abendmahl zu einer geistlichen Lebensnotwendigkeit, nicht zu einer Option. Ich kann es mir machen oder ich kann es auch lassen. Es ist lebensnotwendig. Wenn wir also das Abendmahl über längere Zeit nicht nehmen, werden wir geistlich sehr schwach. Das beschreibt da Paulus mal im Korintherbrief. Und da sagt er, 1. Korinther 11, der Vers 29 und 30, so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Was heißt es? Wer das so isst und so trinkt, dem Herrn oder den Leib des Herrn nicht achtet, das heißt einfach, wer es einfach als Ritual sieht, wer es einfach ohne Herz, ohne irgendwas, es gehört halt so dazu, macht man oder macht man nicht. Also das ist dieses, wer es nicht achtet, wer dieses sagt, nee, es ist meine Nahrung, ich brauche es, ich brauche dich, Jesus. Und so sagt der Paulus, viele werden dadurch schwach, krank und haben keine geistliche Kraft mehr. Unser Gebet wird schwach, unsere Freude an Jesus wird schwach, unser Glaube an Gottes Taten wird schwach, Glaube an Wunder wird schwach. Und deshalb nahmen die ersten Christen täglich das Abendmahl. Sie blieben beständig im Brotbrechen. Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben beständig im Brotbrechen. Und dann im nächsten Vers, Vers 43 heißt es, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Also unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Nehmen des Abendmahls und den Taten Gottes. Tägliches Abendmahl verleiht einfach geistliche Kraft. Das Übernatürliche, Jesus selbst, wird durch sein Blut und sein Leib zur göttlichen Kraft in uns. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ich habe ja noch eine zweite Predigerin hier engagiert, dass die auch noch ein bisschen was hat. Ja. Das Geheimnis des Blutes, das mache ich im Schnelldurchlauf, also das Blut, Blut zieht sich durch die ganze Bibel und gilt als etwas Heiliges. Deshalb nehmen die Juden auch kein Blut zu sich, weil es der Träger des Lebens ist. Denn das Leibesleben ist im Blut, heißt es in den Gesetzen des Mose. Und durch das Blut wird die Trennung des Menschen von Gott überwunden. Am Anfang waren es Tieropfer. Es mussten Tieropfer gebracht werden, um diese Trennung zwischen Gott wieder herzustellen. Doch erst das Blut von Jesus bringt die vollständige Versöhnung und hebt die Trennung zwischen Mensch und Gott auf. Wie es im Hebräerbrief heißt, Hebräer 10, 4, denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Denn mit einem Opfer hat Jesus für immer vollendet, die zu ihm gehören. Durch ein Opfer, durch dieses Opfer. Und so waren alle Tieropfer nur ein Hinweis auf Jesus, dessen Blut unsere Trennung von Gott wiederherstellt. Also diese Tieropfer, das waren nur Hinweise. Das war alles nur Hinweise auf Jesus. Blut hebt also die Trennung von Gott auf. Deshalb brauchen wir das Blut von Jesus im Abendmahl, um uns zu vergegenwärtigen. Das Blut von Jesus macht uns rein von aller Sünde. Von aller Sünde. Und das ist töricht zu glauben, ich bin unwürdig, zum Abendmahl zu kommen. Das ist töricht. Weil genau das dort geschieht, dort wird das alles abgewaschen. Und wenn ich schuldig bin, dann bleibe ich nicht auf meinem Platz sitzen. Nein, dann gehe ich zum Blut Jesus, weil alles abgewaschen wird. Das Blut von Jesus macht uns rein von aller Sünde. Blut ist auch im Natürlichen selbstreinigend, das wissen die Mediziner oder die im Gesundheitswesen arbeiten. Das Blut reinigt unseren ganzen Körper und es nährt unseren ganzen Körper. Und so auch das Blut von Jesus, es reinigt uns. Es reinigt uns, es wirkt reinigend für unseren Geist. Es wird manchmal ein bisschen unrein, unser Geist, durch alles Mögliche. Und so werden, so wie wir uns täglich waschen, also zumindest mache ich das so, also manche Jugendlichen müssen daran erinnert werden, das wäre noch gut. Braucht auch unser Geist immer wieder diese Reinigung. Nicht nur ab und zu, eigentlich täglich, wie wir uns waschen. So dürfen wir unseren Geist durch das Blut Christi waschen lassen. Das Blut schützt uns. So wie die Israeliten das Blut des Lammes an die Türpfosten streichen mussten, um ihre Häuser vor dem Todesengel zu schützen, so bietet das Blut Christi uns Schutz vor dem Feind. Wir wissen ja, wir haben es ja irgendwie mit dem Feind auch zu tun. Das Blut Christi schützt dich vor dem Teufel und gibt dir Sieg über den Teufel. So heißt es in der Offenbarung, sie haben überwunden durch des Lammes Blut und das Wort ihres Zeugnisses. Es gibt uns Schutz, dieses Blut von Christus. Und durch das Blut von Jesus erhalten wir göttliche Kraft. Unser Geist wird mit göttlicher Kraft erfüllt. Als das Blut von Jesus am Kreuz floss, das wissen wir ja alle, die wir die Bibel kennen, und dieses Blut auf die Erde von Golgatha fließt von Jesus, geschehen unglaubliche Kraftwirkungen in der nicht sichtbaren Welt. Und diese unglaublichen Kraftwirkungen in der nicht sichtbaren Welt, die werden sogar durch äußere Zeichen begleitet. Da zerreißt dieser Vorhang im Tempel und gibt uns ungehinderten Zugang zu Gott. Wer sich das vorstellen kann, dieser Vorhang, über 20 Meter hoch, fett wie, was weiß ich, zerreißt einfach. Die Erde bebt. Es wird dunkel 3 Stunden, bevor Jesus stirbt. Und als Jesus ausruft, es ist vollbracht, öffnet sich sogar das Totenreich. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf. Also das ist schon sehr, sehr krass, was da passiert. Das Blut Christi bricht Ketten. Und das dürfen wir annehmen und im Abendmahl erleben. Wenn wir das Blut von Jesus trinken, ist diese gleiche göttliche Kraft in uns, die Mächte der Finsternis, die Mächte des Todes besiegt hat. Ein letztes, dann bin ich zumindest erstmal mit meinem Teil zu Ende, dann darf noch die Sabine etwas erzählen, die bricht es dann runter, wie man es dann richtig macht. Ja, das ist jetzt alles nur Theorie, was ich sage. Das Geheimnis des Leibes, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, hat er Felix vorhin auch gelesen, oder die Paula, nahm er das Brot und dankte und brach es und gab es ihnen, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Das ist ziemlich krass. Und sie standen auf zu derselben Stunde und kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Diese 2 Typen, diese 2 Jünger aus Emmaus, ihre Augen waren verschlossen. Ich habe mir das oft so gedacht als Kind. Die kannten doch Jesus. Die laufen mit dem zusammen. Die erkennen den. Nee, was ist denn da los? Was ist denn da passiert? Und erst als Jesus bei ihnen im Haus das Brot bricht, dann wurden ihre Augen geöffnet. Und wenn man, da könnte ich jetzt auch eine ganze Stunde drüber predigen, mache ich nicht, nur kurz einen Stichpunkt noch. Es geschehen 3 Dinge im Abendmahl, wenn wir Leib Christi zu uns nehmen, 3 entscheidende geistliche Dinge, die unseren Geist beleben, nämlich eine Offenbarung von Jesus, geöffnete Augen. Wir erkennen plötzlich geistliche Dinge, wir erkennen ihn, wenn wir das gebrochene Brot zu uns nehmen, so wie die 2 Jünger von Emmaus. Ihre Augen wurden geöffnet in diesem Augenblick. Und dann waren sie mit einer unglaublichen Freude und Kraft erfüllt. Sie standen auf zu der gleichen Stunde und liefen zurück nach Jerusalem. Die haben nicht gesagt, ja, wir schlafen erstmal, wir sind jetzt weit gelaufen, also wir können es den morgen nochmal weitergeben. Nein, zu derselben Stunde, es kommt eine geistliche Kraft in sie durch dieses Brot, durch ihren Herrn. Sie standen auf zu derselben Stunde, erfüllt mit Freude und Kraft und ein drittes, was passiert, sie kehren zurück in die geistliche Gemeinschaft mit ihren Freunden, mit den anderen. Sie kehren zurück, eine geistliche Vereinigung passiert im Abendmahl. Eine geistliche Vereinigung mit Jesus und miteinander. Es ist paradox. Wir brechen das Brot, also wir brechen den Leib Und indem wir das brechen, passiert genau das Gegenteil im Geistlichen. Wir werden vereint. Wir werden miteinander vereint und wir werden mit Jesus vereint. Also das finde ich sehr, sehr krass. Gebrochen und plötzlich passiert was, ein Wunder, dass wir vereint werden als Leib Christi. Wir bekommen neue Freude, neue Kraft, neue Offenbarung von Jesus für sein Handeln. Und so sind als Leib und Blut Christi, Brot und Wein im Abendmahl keine Option. Keine Option, sondern lebensnotwendig für unser Christsein und unsere Beziehung zu Jesus Christus. Und wie das so praktisch geht, das wird die Sabine uns jetzt noch weitergeben. Da freue ich mich sehr drauf.
Wollt ihr alle mal kurz aufstehen, euch mal kurz durchschütteln oder so? Soll ich euch mal durchschütteln? Genau. Wie wird es jetzt praktisch? Also, ich gehe mal so von mir aus, vom Verständnis, was wir, wo wir herkommen, Landeskirche, wir feiern das Abendmahl, ja, an den höheren Festen oder manchmal auch mal nochmal zwischendrin, aber jetzt nicht jeden Sonntag. Das Abendmahl gehört in diesen heiligen Rahmen hinein, da, das gibt der Pfarrer aus und oder ja, manchmal noch die Kirchvorsteher. Und es ist feierlich, es ist festlich, es ist sehr andächtig. Und ich dachte immer, ja, das ist wahrscheinlich, Landeskirche ist alles ein bisschen steifer, dann ist das nur bei uns so. Und letztens hatte ich aber mal ein Gespräch mit einer Freundin, die aus einer freien Gemeinde kommt. Und die sagte, ja, also Abendmahl ist schon was sehr Andächtiges. Es ist sehr kompliziert. Es ist auch sehr krampfig. Man kann viel falsch machen, gefühlt. Und nur die Ältesten, wenn es geht, vielleicht im schwarzen Anzug, dürfen das Abendmahl austeilen, dann ist es richtig. Und habe ich gedacht, krass, ist nicht nur in meinem Kopf so, gibt es in vielen Gemeinden und Kirchen offensichtlich so ein, das sind wir so reingewachsen in dieses Bild von Abendmahl. Und das, was der Christfried jetzt erzählt hat, das stelle ich mir irgendwie anders vor, wie die das gemacht haben. Und wir haben vor 3,5 Jahren haben wir von Freunden ein Buchgeschenk gekriegt über das Thema Abendmahl von Josef Prinz und dazu ein Kelch und ein Teller und die haben gesagt, ja, ist für euch, könnt ihr euch mal angucken. Es ist ein bisschen skeptisch, Abendmahl gehört ja in den Kirchenrahmen, nicht zu uns. Und wir haben das Buch gelesen, es hat uns 1-2 Klicks eröffnet in unserem Kopf und wir haben gedacht, krass. Und der hat da ganz viele Bibelstellen reingeschrieben und dann liest man das selber in der Bibel nach und denkt, okay, es ist irgendwie anders gedacht, es wurde anders gemacht und jetzt ist so die Frage, wie kriege ich das jetzt praktisch hin? Ich bin ja so aufgewachsen, dass das eigentlich ein bisschen schwierig ist oder dass das so gar nicht geht oder dass ich das vielleicht nicht darf. Aber das finde ich tatsächlich in der Bibel nicht. Und wir sind einfach losgelaufen, ich sage mal auch ein bisschen unsicher und vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Fehler gemacht, aber ich glaube, Jesus ist da sehr barmherzig. Und haben als erstes angefangen, in unserem Hauskreis das Abendmahl zu feiern. Und ja, da war ja jetzt dann kein Pastor, kein Pfarrer, niemand da, der uns das so anfängt. Was machen wir denn nur? Und in dem Büchlein von Josef Prinz war hinten so ein Text formuliert drin, wie man das einfach selber sprechen kann, was man dazu sagen kann. Das habe ich dann noch ein bisschen umformuliert, weil das war jetzt nicht so ganz unsere Sprache. Und dann hat jeder, haben wir zusammen Abendmahl gefeiert und jeder hat es so für sich vorgelesen. Das war so unser erster Schritt. Dann war für uns so der zweite Schritt, dass wir das irgendwann als Paar gemeinsam gefeiert haben. Weil, wissen ja einige von euch, es war bei uns ja sehr schwierig in unserem Haus und die Atmosphäre war recht finster und wir haben das einfach tatsächlich gebraucht, was der Christfried vorhin auch gesagt hat, für diesen Schutz und auch diese geistliche Nahrung. Es gab Zeiten, da haben wir Also nicht jeden Tag, aber beinahe täglich haben wir jeden Abend zusammen das Abendmahl gefeiert, um zu überleben. Also um in dieser Atmosphäre dort irgendwie klarzukommen. Und dann gab es so den nächsten Schritt im Hauskreis, dass wir irgendwann gesagt haben, naja, es ist schön, jeder macht so seinen Stiefel für sich, aber irgendwie dieses Verbindende, dieses Weitergeben, das ist gar nicht so. Sind wir doch mal mutig und sprechen uns das zu. Wir gehen mal weg von unserem Zettel, an dem wir uns festhalten, der uns Sicherheit gibt, und gucken den anderen an und sagen, Christi Leib für dich gegeben. Das war auch wieder so ein bisschen eine Herausforderung. Da muss man ja wieder so seine eigene Grenze, seine eigene Komfortzone wieder ein Stück verlassen. Aber eigentlich war es gut und es hat dieses Miteinander nochmal ganz neu gemacht. Und irgendwann tauchte natürlich auch für uns als Familie, wir waren ja dann in Corona-Zeiten Hausgottesdienst, und also die Frage, was machen wir denn jetzt mit den Kindern? Also ne, bei euch ist es, wer dann irgendwann getauft ist, darf zum Abendmahl dazu. Im landeskirchlichen Kontext war es, wenn du getauft und dann konfirmiert bist, ab der Konfirmation darfst du dazu. Und es ist gar nicht so leicht, die Dinge zu verlassen, die so jahrelang in unserem Kopf so festgelegt sind. Also ich finde es manchmal ein bisschen herausfordernd. Und dann haben wir so überlegt, wie machen wir es? Und also mir ist es wichtig, ich erzähle nur von uns. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jede Familie das für sich entscheidet. Was geht für uns als Familie? Wie sehen wir das? Und wir haben gesagt, okay, wer von den Kindern kein Verständnis dafür hat, ne? Also so, oh, hier herrlich Traubensaft, schwupps, und oh, ein bisschen Brot und ein bisschen Bröseln und ein bisschen lecker, ist vielleicht nicht das richtige Verständnis. Da fehlt vielleicht noch was. Aber wenn ein Kind verstanden hat, was das ist, und wenn ein Kind Jesus lieb hat, dann denke ich, was sagt denn Jesus? Und er sagt, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihn nicht. Und wenn wir die Bibelstelle sehen aus der Apostelgeschichte, dass der Christfried gesagt hat, sie brachen das Brot in den Häusern, na, die werden ja ihre Kinder nicht rausgeschickt haben. Also ich denke schon, dass die mit dabei waren. Und so sind wir dazu gekommen, zu sagen, man kann die Kinder natürlich ins Abendmahl auch mit hineinnehmen. Und dann haben wir noch mal ein bisschen überlegt und gesagt, gut, vielleicht sind die Worte für die Kinder nicht so einfach. Christi Leib für dich gegeben, damit können wir Erwachsenen was anfangen. So ein 6 Jahre altes Kind, 7 Jahre altes Kind, 8 Jahre altes Kind spricht den Satz schon auch nach, aber was heißt das denn? So dass wir dann auch tatsächlich mit den Kindern überlegt haben, und so ein einfacher Satz wie, Jesus ist für dich gestorben. Also es steht nirgends, dass wir spezielle, wichtige theologische Sätze brauchen, um die weiterzugeben. Und so sind wir einfach immer wieder Schritte gegangen, und wie gesagt, vielleicht haben wir Fehler dabei gemacht, aber das ist nicht schlimm. Und ich werde jetzt einfach noch 3 kurze Zeugnisse aus unserem Alltag geben, wo wir das wirklich so sehr gemerkt haben, was dieses Abendmahl bewirkt. Also zum einen habe ich Anfang des Jahres mal ein Experiment gemacht und mal so eine Fastenzeit ausprobiert, war dadurch eine Predigt recht inspiriert und habe gesagt, ich würde mal 3 Wochen fasten. Das war. Und dann kam mir so der Impuls dazu, nimm jeden Tag das Abendmahl. Ich dachte, ja, aber das ist ja Essen, das kann ich ja vielleicht nicht, weil ich faste ja eigentlich. Und ich dachte, das ist so ein Blödsinn. Das ist schon wieder so eine religiöse Struktur in meinem Kopf. Ist ja Quatsch. Und ich habe tatsächlich, manchmal mit dem Jörg und manchmal auch alleine, jeden Tag in dieser Fastenzeit das Abendmahl gefeiert. Und es war Stärkung. Und es hat mich neben vielen Gebeten und vielen anderen Dingen durch diese Zeit hindurchgetragen. 3 Wochen nicht zu essen und nicht zu trinken. Also ich konnte es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es doch relativ gut irgendwie machbar ist. Und ich denke, dass ein großer Schlüssel dieses Abendmahl war. Und das zweite Beispiel war das Feuer bei uns dieses Jahr. Wir machen ja immer Ende April so ein größeres Feuerchen bei uns, weil wir beide im April Geburtstag haben. Und dieses Jahr zum ersten Mal im neuen Haus und waren noch so knapp 70 Leute, die wir geladen hatten. Und da gibt es dann immer noch einiges zu tun und der Tag ist absolut stressig und richtig gut gefüllt und es geht im Prinzip los und das, man endet durchgeschwitzt dann, wenn alle da sind. Dann ist fertig. Und da habe ich früh so gedacht, boah, das könnte irgendwie auch heute mal ein bisschen anders werden, ist auch nicht so schön. Und da kommt so der Gedanke, feiert doch mal vorm Frühstück Abendmahl. Oh, schon vorm Frühstück, okay. Na, dann bin ich zu meinem Mann gegangen, der ist ja schon viel von mir gewöhnt. Ich sag, Jörg, ich habe mal so eine Idee jetzt. Wir könnten mal Abendmahl feiern, unten auf dem Platz, wo wir dann heute das Feuer machen. Der Jörg so, jetzt? Ja, die Kinder fanden es gut, also das haben wir uns angezogen und bevor es zum Bäcker ging, sind wir runter und haben dort, wo das Feuer abends dann stattfinden sollte, einfach als Familie Abendmahl gefeiert. Und es war ein bisschen krass, wie der Tag gelaufen ist. Ich kann euch das gar nicht alles wiedergeben, aber der hatte gefühlt mindestens 48 Stunden. Da kam noch ein Freund vorbei, der hat mit dem Bagger noch überall ringsherum Bäume, Baumwurzeln rausgerissen. Wir haben Sachen weggeräumt, die wir wochenlang nicht geschafft haben. Der Bauer brachte noch das Holz. Und alles war vorbereitet. Wir saßen zwischendrin und haben eine Kaffeepause gemacht. Das gab es noch nie. Der Jörg hat dann irgendwann gesagt, haben eigentlich nichts mehr zu tun. Ich würde mal noch duschen gehen. Das habe ich noch nie vor einem Feuer gemacht, noch nie. Und es war alles fertig. Wir waren mega entspannt und es war eine total schöne Atmosphäre auch an diesem Tag. Und wo der Jörg dann auch abends sagte, ich denke, also das, was wir heute wirklich anders gemacht haben, war das mit dem Abendmahl. Und es hatte so eine krasse Wirkung. Genau, und dann waren wir dieses Jahr endlich mal wieder im Urlaub als Familie. Und da haben wir vorneweg gesagt, wir würden einfach mal jeden Tag im Urlaub Abendmahl feiern. Nicht nur selber Urlaub machen, sondern wir machen mal mit Gott Urlaub. Und wir haben das tatsächlich fast jeden Tag gemacht, ne Paula? Ein oder zweimal haben wir es auch mal vergessen, aber es ist nicht schlimm. Und es war eine sehr, sehr intensive Zeit, die wir als Familie hatten. Nach 3 Tagen waren wir gefühlt völlig erholt. Es ist uns später aufgefallen, so Kleinigkeiten. Ich will nicht sagen, dass das alles am Abendmahl liegt, aber es verändert so viel und es prägt die gesamte Atmosphäre. Immer wenn wir irgendwo hinkamen, egal in welcher Stadt, hatten wir einfach einen Parkplatz zum Beispiel, wo später jemand sagte, hier kriegst du nie Parkplätze und wenn, dann sind die irre teuer. Das haben wir gar nicht gemerkt, wir hatten immer einen Parkplatz. Also, wie gesagt, ich sag nicht, feier das Abendmahl, dann hast du immer Parkplätze, das ist ja irgendwie Quatsch. Aber es wirkt sich insgesamt aus und es verändert insgesamt was. Und in all dem finde ich es total wichtig, dass wir nicht ein neues Dogma draus machen und eine neue Festlegung, sondern dass wir einfach sehen, im Blut Jesus ist das Leben und Leben ist lebendig. Und das Abendmahl ist auch immer wieder anders und immer wieder lebendig. Und so wollen wir euch einfach Mut machen, das Abendmahl vielleicht neu zu betrachten und mit hineinzunehmen in eure Häuser. Und da sind wir jetzt mal ganz mutig und wollen das gleich mal praktisch mit euch so anwenden und haben gedacht, wir feiern das Abendmahl in kleinen Gruppen. So wie ihr vielleicht zusammensitzt, zu fünft, zu dritt, zu viert, wie als Familie. Der Christwind hat es hier vorne vorbereitet, dass ihr euch dann einfach zusammenstellt und wir werden vorneweg noch gemeinsam ein Lied singen. Der Christwind wird hier vorne die sogenannten Einsetzungsworte sprechen, dafür beten, das segnen. Und dann könnt ihr euch das von hier vorne abholen, euch irgendwo zusammenstellen, wie es für euch gut ist und euch einfach das weiterreichen und zureichen. Und dabei sicher sein, es ist nicht kompliziert. Weil Jesus war nicht kompliziert. Der war in seinen Worten nicht kompliziert. Und er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und die Kinder machen sich nicht so viel eine Platte wie wir. Die sind da einfach freier. Die sagen, hier, Jesus ist für dich gestorben. Und es geht auch. Der Jonas hat einen Text, den würde man noch anbeamen. Wenn wir jetzt da stehen und sagen, ach, was könnten wir denn vielleicht sagen oder was werden gut, sind einfach noch 2 Ideen. Christi Leib für dich gegeben oder Jesus hat mit seinem Körper alles für dich bezahlt. Christi Blut für dich vergossen oder das Blut von Jesus hat dich frei gemacht. Damit niemand das Gefühl hat, was sage ich denn jetzt? Mir fällt nichts ein. Dann könnt ihr einfach vorne gucken. Und wie ihr das mit euren Kindern handhabt, das seid ihr völlig frei. Man kann die Kinder auch einfach segnen und die Hand drauflegen und sagen, du, Jesus, hat dich ganz lieb. Das reicht. dass da niemand das Gefühl hat, er muss jetzt hier irgendwie irgendwas, muss keiner irgendwas. Der Gedanke war einfach, das herabzubrechen von diesem Großen zu Klein und vielleicht, dass ihr das mit nach Hause nehmen könnt. Und wenn ihr in eurer kleinen Runde fertig seid, dann bleibt noch einen Augenblick stehen. Der Christfried wird dann noch das Vaterunser mit uns sozusagen anstimmen und vielleicht können wir uns in den kleinen Gruppen an den Händen fassen und es einfach miteinander beten. Dann können wir das ja bestimmt noch schnell vorbereiten. Wir haben noch da, sehr gut, ein guter Einwand, danke. Genau, also wir hätten jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 große vorbereitet. Das müsste auch als Familien vielleicht gehen, müsst ihr mal gucken. Und ansonsten nehmt ihr euch die Einzelkelche, das geht auch gut.